Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir wollen zu Beginn auch den Predigtext hören, Lukas 10, 1 bis 20. Danach setzte der Herr weitere 70 Jünger ein und sandte sie je zwei und zwei vor sich her in alle Städte und Orte, wohin er gehen wollte. Und sprach zu ihnen: Die Ernte ist groß, der Arbeiter aber sind wenige. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Geht hin, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Tragt keinen Geldbeutel bei euch, keine Tasche und keine Schuhe. Und grüßt niemanden unterwegs. Wenn ihr in ein Haus kommt, sprecht zuerst: Friede sei mit diesem Hause. Und wenn dort ein Kind des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihm ruhen. Wenn aber nicht, so wird sich euer Friede wieder zu euch wenden. In demselben Haus aber bleibt, esst und trinkt, was man euch gibt, denn ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Ihr sollt nicht von einem Haus zum anderen gehen. Und wenn ihr in eine Stadt kommt und sie euch aufnehmen, dann esst, was euch vorgesetzt wird. Und heilt die Kranken, die dort sind, und sagt ihnen: Das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Wenn ihr aber in eine Stadt kommt und sie euch nicht aufnehmen, so geht hinaus auf ihre Straßen und sprecht: Auch den Staub aus eurer Stadt, der sich an unsere Füße gehängt hat, schütteln wir ab auf euch. Doch sollt ihr wissen, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Ich sage euch, es wird Sodom erträglicher ergehen an jenem Tage als dieser Stadt. Wehe dir, Chorazin, wehe dir, Bethsaida. Denn wären solche Taten in Tyros und Sidon geschehen, wie sie bei euch geschehen sind, sie hätten längst in Sack und Asche gesessen und Buße getan. Doch es wird Tyros und Sidon erträglicher ergehen im Gericht als euch. Und du, Kapernaum, wirst du bis zum Himmel erhoben werden? Du wirst bis in die Hölle hinuntergestoßen werden. Wer euch hört, der hört mich. Und wer euch verachtet, der verachtet mich. Wer aber mich verachtet, der verachtet den, der mich gesandt hat. Die 70 aber kamen voll Freude und sprachen: Herr, auch die bösen Geister sind uns untertan in deinem Namen. Und er sprach zu ihnen: Ich sah den Satan vom Himmel fallen wie einen Blitz. Seht, ich habe euch Macht gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpione, Macht über alle Gewalt des Feindes, und nichts wird euch schaden. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Der Herr segne an uns sein Wort. Also, als ihr heute hier reingekommen seid, habe ich mal ein bisschen drauf geachtet. Also die Maria hat es mir sogar als Erste gezeigt. Sie hat ordentliches Schuhwerk an. Alle anderen, so wie ich das sehen konnte, auch. Manche hatten sogar eine Tasche mit dabei. Und das sieht ja fast so aus, als ob wir alle heute mit den Füßen abgestimmt hätten gegen dieses Jesu-Wort: Tragt weder Geldbeutel noch Tasche noch Schuhe. Jetzt müssten wir ja eigentlich alle ein schlechtes Gewissen haben. Und darum möchte ich euch gleich zur Beruhigung am Anfang sagen: Nun, ihr müsst kein schlechtes Gewissen haben, wenn ihr heute eure Handtasche mitgenommen habt oder an Schuhen gekommen seid oder vielleicht sogar noch Schuhe zu Hause im Schrank stehen habt. Und ich muss euch aber zu eurer Beunruhigung sagen, dass ihr durchaus schlechtes Gewissen haben müsst, wenn ihr heute eure Nachbarn und die Leute, die ihr getroffen habt, nicht gegrüßt habt. Und wenn ihr dann später hier an den Kollektenkasten vorbeigeht und sagt: Oh, ich habe kein Geldbeutel mit, weil Jesus hat das so gesagt, dann habt ihr das Wort völlig missverstanden. Es stimmt zwar, Jesus sagt: Tragt keinen Geldbeutel bei euch, keine Tasche, keine Schuhe und grüßt niemanden unterwegs. Aber hier wird eben deutlich, dass man wirklich erstmal fragen muss, zu wem sagt Jesus das, in welcher Situation befindet er sich und in welcher Situation befinde ich mich. Also wir merken, es ist ganz wichtig, dass wir den Kontext dieser Worte beachten müssen. Und in diesem Text, das haben wir gehört, da geht es um die Aussendung und Rückkehr, um die Mission der 70 Jünger. Und diese Mission, die geschah wie die Mission der 12, diesem engeren Jüngerkreis, dem Apostelkreis, in einer ganz besonderen Zeit. Und darum sind das auch Regeln für eine ganz besondere, für eine bestimmte Zeit. Und der Herr Jesus Christus selbst wird diese Regeln ein paar Monate später wieder ändern. Ja, im Lukas-Evangelium, also im selben Evangelium, Kapitel 22, steht dann, Vers 35, und er sprach zu ihnen, als ich euch ausgesandt habe, ohne Geldbeutel, ohne Tasche, ohne Schuhe, habt ihr da je Mangel gehabt? Sie sprachen, niemals. Da sprach er zu ihnen, aber nun, wer einen Geldbeutel hat, der nehme ihn, desgleichen auch die Tasche und so weiter. Und dennoch steht dieser Bericht über die Aussendung der 70 in der Bibel, damit wir was davon lernen können. Auch wenn diese Regeln, diese speziellen Regeln nicht mehr wörtlich heute gelten. Die Mission der 70 ist eine Vorbereitung, und da kommt im Prinzip das, wo wir vieles davon lernen können, auf den großen Missionsauftrag, den Jesus seinen Jüngern und allen Christen gegeben hat. Wir haben heute von diesem Missionsauftrag in der Lesung gehört. In Matthäus am Ende, da steht auch dieser Missionsauftrag und Jesus sagt seinen Jüngern, ihr sollt alle Völker lehren, was ich euch gelehrt habe. Geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Und diese Aussendung der 70, die bereitet darauf vor, die gibt im Prinzip diese Richtung schon an. Und dass es jetzt darum geht, dass sich im Prinzip die Mission erweitern soll, nicht mehr nur am Volk Israel, sondern dass es jetzt darum geht, die ganze Welt mit dem Evangelium zu erreichen, das macht schon die Zahl der Jünger deutlich. Ich weiß nicht, ob jemand in seiner eigenen Bibel gelesen hat heute. In manchen Bibeln steht eine 72 Jünger und in anderen steht nur 70 Jünger. Also es gibt da unterschiedliche Handschriftengruppen, wo eben diese beiden verschiedenen Zahlen drinstehen. Meiner Meinung nach ist die richtige Zahl die 70, aber auch wenn es die 72 ist, steckt da, denke ich, eine Symbolik drin. Und zwar eine Symbolik, die eben deutlich machen soll, es geht jetzt darum, dass alle Völker der Welt erreicht werden sollen. Und warum gehe ich davon aus? Es gibt in dem Text noch weitere Hinweise, nicht nur die Zahl, die das deutlich macht. Aber jetzt zu der 70. Die 70, die findet sich im Alten Testament im ersten Buch Mose. Da wird von 70 Völkern gesprochen, die Völkertafel, so genannt, im 10. Kapitel. Kurz bevor der Turmbau zu Babel beschrieben wird, wo Gott dann die Menschen straft und in die ganze Welt verstreut. Kurz davor wird eine Völkertafel aufgezählt und da werden 70. Und jetzt kommen wir zu der 72 in der Septuaginta, also in der griechischen Übersetzung werden da 72 Völker erwähnt. Also deshalb wahrscheinlich diese unterschiedlichen Traditionen von dieser Zahl. Aber wir merken, beide Zahlen haben also diese Bedeutung. Da werden 70 Völker erwähnt. Und diese 70 Völker, die wenden sich gegen Gott und Gott vertreibt sie, verstreut sie in die ganze Welt. Aber dennoch will Gott sein Heil in diese Welt bringen. Und was macht er da? Er nimmt sich einen raus, Abraham, und er möchte mit ihm diesen Heilsweg weitergehen. Und er sagt, Abraham, was? In dir sollen gesegnet werden, nicht nur deine Familie, sondern alle Völker, alle Geschlechter der Erde. Also die Völker, die 70 Völker, die jetzt gerade verstreut sind, die weg von Gott sind, weg vom Fenster, da sagt Gott dann ein Kapitel später, und Abraham, in dir sollen all diese Völker gesegnet werden. Und dann kommt die Zahl 70 nochmal vor am Ende des Buches 1. Mose. Da geht es dann darum, wie die Nachkommen von Abraham, also Jakob mit seinen 12 Söhnen, nach Ägypten gehen, um der Hungersnot zu entkommen. Und dort wird am Ende extra nochmal gezählt, wie viel sind es denn jetzt? Und sie kommen wieder auf die Zahl 70. Und das ist natürlich eine Symbolik da drin. Wir haben diese 70 Völker, die verstreut sind über die Erde. Und jetzt sind diese 70, dieses Samens von Abraham im Prinzip, durch den das Heil kommen soll, als Stellvertreter für diese 70 Völker. Und aus diesem Volk Israel, was dann entstanden ist, kam letztendlich der Jesus Christus und er hat diese Jünger um sich geschart, auch Juden. Und er sendet jetzt wiederum 70 aus. Und ich denke, das ist eben das Zeichen dafür, dass nun die Zeit beginnt, in der Gott sein Heil, sein Evangelium zu diesen 70 Völkern, also auf die ganze Erde bringen möchte. Ich habe gesagt, da gibt es noch mehr Hinweise. Ich denke, ein weiterer Hinweis darauf, das sind die Gerichtsworte Jesu über die Städte in Galiläa. Städte in Galiläa, wo Jesus unterwegs war, Kapernaum, Bethsaida, wo er viele Zeichen getan hat, viel gepredigt hat. Städte, in denen Juden wohnten, die auf das Heil von Gott warteten und die ihn dennoch nicht angenommen haben. Und da sagt er dann, diese heidnischen Städte, Sidon und Tyros, ja, Hafenstädte, das waren verruchte Städte. Diese Städte, die hätten, wenn sie diese Zeichen gesehen hätten, schon lange Buße getan. Also er bringt wiederum die Heiden ins Spiel. Und ein letzter Hinweis, das ist der Fall des Satans. Jesus sagte dann, als die Jünger wiederkommen, ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fahren. Ich werde darauf gleich noch näher eingehen, aber auch dieses Zeichen macht deutlich, dass nun eine Zeit beginnt, in der das Evangelium vom Reich Gottes nicht mehr nur im Volk Israel, sondern in der ganzen Welt verkündet werden soll. Und dieser Fall Satans, der führt die Jünger in zwei ganz besondere Herausforderungen, denen sich die Jünger stellen müssen. Und diese beiden Herausforderungen, die sind heute unser Thema. Aber diese beiden Herausforderungen führen dann zu zwei Regeln, zu zwei Reaktionen, zu zwei Konsequenzen und das Schöne am Ende zu drei Ermutigungen. Und all diese Punkte kommen dann nächsten Sonntag in der nächsten Predigt dran. Ich habe also diesen großen Abschnitt einfach in zwei Predigten geteilt, weil es so viel ist. Also die erste Herausforderung, das ist die Herausforderung der großen Ernte. Hier im Vers 2, da sprach er zu ihnen, die Ernte ist groß, der Arbeiter aber sind wenige, darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Also, das war damals so, heute ist es zum Teil auch noch so, wenn die Ernte da ist, wenn das Getreide und die Felder reif sind, dann muss die Ernte eingeholt werden, und zwar innerhalb von wenigen Wochen oder sogar wenigen Tagen. Und in dieser Zeit müssen dann zusätzliche Arbeiter eingestellt werden. Es braucht einfach noch mehr Arbeiter, weil die Ernte reif ist und eingebracht werden muss. Und das ist das Bild, in dem Jesus hier spricht. Ja, die Ernte ist groß. Nun, warum ist die Ernte auf einmal so groß? Ganz einfach, weil Christus gekommen ist. Und weil jetzt das Evangelium der Rettung durch Christus verkündet wird. Und das eben nicht nur in Israel, sondern wie schon angekündigt und wie später das Jesus selbst seinen Jüngern sagen wird, geht hin und verkündet es allen Völkern. Ja, Jerusalem, Judäa, Samaria, bis ans Ende der Welt. Durch Christi Kommen, durch sein Werk am Kreuz, wurde der Teufel besiegt, welcher alle Welt in Finsternis hielt, welcher die Völker durch Götzendienst verführte, diese 70 Völker. Und durch den Sieg am Kreuz wurde die Macht des Satans gebrochen. Und darum spricht Jesus jetzt davon, dass er den Satan wie ein Blitz vom Himmel fahren sah. Johannes, der Apostel, er beschreibt es in Offenbarung so, dass der Satan gebunden ist. Offenbarung 20. Der Satan wurde gebunden. Also der Teufel, der kann nicht mehr die Völker der Erde uneingeschränkt verführen. Das Gegenteil ist der Fall. Die Völker der Erde können jetzt mit dem Evangelium erreicht werden. Durch den Sieg Christi über den Teufel wird die ganze Welt zum Erntefeld. Also einerseits kam Christus, um das Opfer zu bringen, damit überhaupt das Evangelium da ist, damit es überhaupt verkündet werden kann. Und andererseits besiegt er dadurch den Teufel und er kann nicht mehr die Welt in die Irre leiten. Nicht mehr uneingeschränkt. Und tatsächlich, wenn wir zurückblicken auf die letzten 2000 Jahre, das Evangelium trat einen Siegeslauf an. Die Bibel, Also auch der Text, den wir heute hier lesen, ist heute in über 2500 Sprachen übersetzt. Christen gibt es auf der ganzen Welt. China ist ja immer so ein Land, wo sich viel tut momentan. Da kommen täglich nach Schätzung über 10.000 zum Glauben. Da werden täglich 6 Kirchen gebaut. In Afrika ist es Christentum die am meisten wachsende Religion. Ja, welch ein Segen, welch eine große Ernte können wir wirklich sehen. Aber das heißt für uns nicht, dass wir uns jetzt zurücklehnen könnten, so nach dem Motto, die Chinesen, die werden es schon machen, sondern die Ernte ist immer noch groß, sie ist unvorstellbar groß. Wir hatten am Donnerstag, wer dabei war, schon eine Bibelstunde zu dem Thema, deshalb nenne ich jetzt hier nur ganz gedrängt nochmal die wichtigsten Zahlen. Es sind immer noch auf der Welt 12.000 unerreichte Volksgruppen. 12.000. 12.000 unerreichte Völker, wo Jesus sagt, geht hin und verkündet das Evangelium allen Völkern. Man schätzt, dass es etwa 700 Millionen bekennende, wahre Christen gibt, die also nicht bloß irgendwo in der Kartei stehen. Nun, das klingt ziemlich viel, 700 Millionen, aber dagegenüber stehen weit über 5.300 Millionen Nichtchristen. Davon haben 2 Milliarden Menschen auf der Welt noch nie etwas vom Evangelium gehört. Die wissen also nichts von der Bibel oder von Jesus. Und die meisten unerreichten Menschen leben in den Ländern des Islam, des Buddhismus und des Hinduismus. Und gerade in die Länder geht der geringste Teil der Missionare. Wir haben gehört, 2500 Sprachen wurde die Bibel übersetzt. In knapp 5000 Sprachen gibt es noch keine Bibelübersetzung. Und noch ein weiteres kommt dazu, in Kontinenten wie Asien und Afrika, wo so viele so schnell zum Glauben kommen, da gibt es auch unheimlich viele Irrlehren, da machen sich Sekten, schlimme Sekten breit. In diesen Ländern gibt es viel zu wenig Pastoren. In China, sagt man, gibt es im Durchschnitt für 10.000 Gläubige einen Pastor. Und diese Pastoren, die werden langsam alt und die brechen unter diesen Lasten zusammen. Es fehlt da an Ausbildungsstätten, an Lehrern und an Theologen. Also wir sehen, die Jünger damals, die Jünger Jesu, standen vor der Aufgabe, die ganze Welt, in der ganzen Welt das Evangelium zu verkünden. Aber wir heute, auch wenn wir mehr Christen geworden sind, stehen noch immer vor dieser Aufgabe. Und darum dieses Gebot von Jesus, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in die Ernte schicke. Das muss unser Gebet werden. Wir brauchen weltweit dringend Arbeiter, treue Diener Gottes. Und das ist ein Gebetsaufruf an uns und ich weiß nicht, wie oft oder wann ihr tatsächlich dieses Gebet sprecht. Wann ihr in eurer Gebetszeit den Herrn um Arbeiter in der Ernte bittet. Aber es ist nicht nur ein Gebetsaufruf an uns, sondern es ist auch ein Aufruf zur Mission an uns. Wir können uns fragen, ja, wo können wir denn in der Erntearbeit helfen? So ist es eigentlich bei jedem Gebet. Wenn wir Gott etwas bitten im Gebet, dann ist natürlich selbstverständlich, dass wir auch fragen, gut Herr, wo willst du mich gebrauchen? Ich kann 10 Jahre lang für meinen Nachbar, für meinen ungläubigen Nachbar beten, dass der Herr ihn endlich bekehren möge, aber wenn ich dann nie selbst mal den vielleicht einlade zum Gottesdienst, dann passt das irgendwie nicht zusammen. Also wo will Gott uns gebrauchen? Nun, jeder von uns kann Zeugnis geben an der Stelle, wo der Herr ihn hingestellt hat. Ja, es ist klar, nicht jeder ist in den vollzeitlichen Dienst berufen, nicht jeder soll nach Indien oder China oder nach Afrika gehen. Aber da, wo Christen sind, da sollen sie Zeugnis geben. Und das in allen Bereichen ihres Lebens, ja? Sei es bei der Arbeit, Familie, in der Freundschaft, Freizeit, durch die Gemeinde. Ich muss jetzt nicht überall die Leute mit dem Evangelium bestürmen, aber schon allein, dass ich das Evangelium lebe. Und ich kann einladen zum Hauskreis, einladen zum Gottesdienst. Ich kann Leuten einfach anbieten, fragen, ja, kann ich mit der Bibel lesen? Kann ich mit dir beten? Der Thomas Herwing, der als Missionar in der Slowakei ist, den wir als Gemeinde unterstützen, der jetzt neulich in Hannover war zu einem Kurs, Der hat uns das so berichtet, dass er einfach von Haus zu Haus geht, da wo er missioniert, also bei den Roma, klingelt und anbietet, ja, können wir zusammen in der Bibel lesen, kann ich mit ihnen zusammen beten. Und es ist tatsächlich so, die Leute lassen ihn rein. Bei uns ist es auch möglich, zum Beispiel alte Menschen nehmen das dankbar an, dass man zu ihnen geht und mit ihnen liest und betet. Gut, das ist eine Sache. Wir können weiter, wie können wir in der Erntearbeit helfen? Wir können Missionare unterstützen. So wie wir zum Beispiel den Thomas unterstützen, finanziell. Wir können auch die Ausbildung von Pastoren unterstützen, die ART oder auch in fremden Ländern. Also wiederum das Beispiel China. Ich habe, als ich mal in Amerika war, einen China-Missionar kennengelernt und er hat uns Folgendes erklärt. Die Chinesen, die brauchen keine westeuropäischen Pastoren. Das machen die selber viel besser. Die brauchen keine Missionare. Was die brauchen, das sind Leute, die Pastoren in China ausbilden. Die brauchen Lehrer, die brauchen Theologen, die brauchen Literatur, die brauchen Bibeln. Also das muss unterstützt werden oder das können wir unterstützen. Wir können auch Bibelübersetzungsarbeit und Verbreitung unterstützen. Zum Beispiel das Missionswerk Friedensbote. Der Robert Gönner ist ja einmal pro Jahr hier bei uns. Die übersetzen Bibeln in verschiedene Sprachen der Völker von Sibirien und verteilen die dann dort. Und wir können natürlich auch Hilfsprojekte, ja, soziale Hilfsprojekte unterstützen. Christen sind natürlich auch dazu aufgerufen, dort zu helfen, ja, gerade wo keiner mehr helfen will, wo man die Hoffnung schon aufgegeben hat. Dort hinzugehen, wo keiner mehr hingehen will, ins Gefängnis, zu den Ausgestoßenen, zu den Alten, zu den Kranken. Und ein letztes, und das führt uns wieder zum Anfang, wir können beten. Nicht bloß für die Arbeiter, sondern für die Menschen, dass sie das Evangelium hören. Für Freunde, für Angehörige, für die Ältesten, für die Missionare, für die Pastoren, für die Gemeinden. Ein Freund von mir aus dem kleinen Dorf, wo ich meine Zeit lang gewohnt habe, mit meinen Eltern in Sachsen, so ein kleines Dorf im Erzgebirge, wo man denkt, da ist der Hund begraben, der ging eines Tages auf ein Schiff von der Missionsorganisation Operation Mobilisation, OM kurz ausgedrückt, ging irgendwo nach Südafrika, um als Klempner auf diesem Missionsschiff zu arbeiten. Das ist ein riesiges Schiff mit der größten schwimmenden Bücherei. Und dieses Schiff kann, weil es einfach nur eine Bibliothek ist, an alle helfen, gerade in diesen Ländern des Islam, des Hinduismus und so weiter, hinfahren. Und natürlich haben die eine riesige christliche Bibliothek an Bord und unheimlich viele Bibeln in den verschiedensten Sprachen. Und das ganze Schiff ist voller einfacher Leute, Handwerker und so, die eben das Schiff bedienen und reparieren und die dann aber auch geschult werden und in den Häfen dann das Evangelium weitergeben. Einfach ins Gespräch mit den Leuten kommen. Und die haben also mehrere Schiffe, die sind auf der ganzen Welt und besonders Schwerpunkt eben in diesen Ländern, wo die meisten Menschen unerreicht sind. Und das Interessante ist, wie ist denn dieses Missionswerk, also OM, entstanden? Operation Mobilisation kann seine Anfänge bis zu den Gebeten einer einzelnen amerikanischen Hausfrau zurückführen, bis zu den Gebeten. In den 1950er Jahren begann Dorothea Klapp damit, für die Schüler einer nahegelegenen Highschool zu beten. Sie tat das über 15 Jahre lang. Sie bat Gott, dass er durch das Leben dieser jungen Menschen die Welt verändern solle. Und Gott beantwortete ihre Gebete. Also am Anfang stand hier kein Plan, kein super Projekt, nicht ein haufenweise Geld oder ein Team von ausgebildeten Kollegen, sondern eine Hausfrau, die gebetet hat. 15 Jahre lang. Und dann kann man da weiter lesen über OM. Frau Klapp gab das Johannesevangelium einen der Studenten weiter, der später an einer Billy Graham Veranstaltung sein Leben Gott zur Verfügung stellte. Dieser junge Mann war George Werver, der Gründer und langjährige Direktor von OM. Am College traf sich George regelmäßig mit zwei Freunden zum Gebet. Die geistliche Not in Mexiko lag ihnen immer mehr auf dem Herzen. 1957 verkauften sie schließlich etwas von ihrem eigenen Besitz, um mit dem Geld in ihren Sommerferien nach Mexiko zu fahren. Dort verteilten sie Evangelien und christliche Literatur. Die Freunde kehrten auch im nächsten Sommer wieder nach Mexiko zurück und im nächsten und so weiter. Nach ihrer Absolvierung 1960 reisten George und seine Freunde nach Europa. Sie begannen mit einer Arbeit in Spanien, um das Evangelium weiterzusagen und Literatur zu verteilen. Übrigens, Spanien, da gibt es unheimlich wenig Christen. Die katholische Kirche ist ganz groß und entweder sind die Leute in der katholischen Kirche oder die sind da drin aufgezogen worden und haben absoluten Hass oder sind absolut anti-eingestellt gegen die Kirche. Und da ist egal, welcher Christ jetzt ankommt, auf evangelisch, katholisch, es ist immer schlecht. Also es ist wirklich ein Missionsgebiet. Die gingen nach Spanien, um dort Literatur zu verteilen. Aber die Herausforderung, das ganz Europa zu erreichen, schien zu groß. George und sein kleines Team erkannten, dass es Gottes Plan war, die Kirchen und Gemeinden zu mobilisieren, damit sie diese Länder erreichen konnten. Und als sie anfingen, ihre Vision mit anderen zu teilen, reagierten Hunderte von Christen darauf. Das war der Beginn von Operation Mobilisation. Bis 1963 hatten sich bereits 2000 Christen an einem Sommereinsatzteam in Europa beteiligt. Zur selben Zeit gingen auch die ersten Jahresteams nach Indien und in die muslimische Welt. Ihr Anliegen war es, denen das Evangelium weiterzusagen, die davon noch nie etwas gehört hatten. Solche einfachen Aufbrüche haben OM seit jeher geprägt und geformt. Heute arbeiten über 5500 Mitarbeiter in über 110 Ländern der Welt, um jedes Jahr die unveränderte Wahrheit über Gott zu Millionen von Menschen zu bringen. Dieser Freund von mir, der da 2 Jahre mit auf dem Schiff unterwegs war, der hat dann später Theologie studiert und baut jetzt eine Gemeinde oder macht Gemeindearbeit in Berlin-Marzahn, auch ein Gebiet, wo es Not tut. Also wir sehen, die Ernte ist groß und darum sollen wir für Arbeiter beten und auch selber fragen, wo wir gefragt sind. Aber das ist nicht die einzige Herausforderung. Jesus gibt seinen Jüngern gleich noch eine zweite mit auf den Weg. Vers 3. Geht hin, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Also meine lieben Schäfchen, auf zu den Wölfen. Und das, obwohl der Satan gestürzt ist, wie wir gehört haben. Obwohl der Satan gestürzt, seine Macht gebrochen ist, müssen die Jünger zu Wölfen gehen. Nun, wie ist das zu verstehen? Die Macht des Satans ist gebrochen. Der Sieg Christi am Kreuz über den Satan war endgültig. Aber bis Christus wiederkommt, hat der Satan noch einen, wenn auch beschränkten Wirkungsbereich. Der Satan ist vom Himmel gestürzt, aber wenn man so will, er hat auf der Erde noch seinen Wirkungsbereich. Und deshalb werden Jünger auch Ablehnung und Widerstand erfahren. Und das erfahren Christen bis heute. Was das heißt, das heißt nicht nur, dass es ein bisschen unangenehm wird, sondern wie eben Lämmer, wenn sie unter Wölfe gehen, das ist mörderisch. Es gab zu keiner Zeit so viele Märtyrer wie heute. Nun, um das noch zur Klärung, Märtyrer, das muss man eben heute sagen, das sind Menschen, die um ihres Glaubens willen getötet werden. Märtyrer sind keine Menschen, die sich und andere Menschen in die Luft sprengen, um ihres Glaubens willen. Und jährlich werden weltweit etwa, mindestens sagt man, also man geht sogar davon aus, dass es noch mehr sind, 90.000 Christen aufgrund ihres Glaubens getötet. Also nicht verfolgt, getötet. Das ist unvorstellbar mehr als zum Beispiel gläubige andere Religionen Verfolgung erleiden. Und angesichts dieser Lage, dieser Herausforderung, ja, Lämmer unter die Wölfe, diese Herausforderung, die eigentlich ja schon eine Bedrohung ist, muss man sich fragen, gut, sind wir Christen denn ohne Schutz? Haben wir keine Möglichkeit, uns zu wehren? Nun, das zum einen zu sagen, der Herr sendete seine Jünger, und das ist gleich im ersten Vers, und das ist wichtig, er sendete seine Jünger immer zu zweit aus. Und das ist ein, denke ich, sehr wichtiges biblisches Prinzip. Ja, Mose und Aaron, David und Jonathan, Jeremia und Baruch, Petrus und Johannes, Paulus und Barnabas, was weiß ich, Luther und Melanchthon, Klaus und Matthias. Christen sind keine Einzelkämpfer. Christus hat uns als Brüder und Schwestern zusammengestellt, damit wir uns gegenseitig beistehen, damit wir uns gemeinsam freuen können, damit wir aber eben auch das Leid gemeinsam tragen können. Und gerade wenn man Traktate verteilt, Besuchsdienst macht, Wenn man eine christliche Gruppe leiten will, dann ist es unheimlich wichtig und stärkend, wenn man zu zweit ist, um sich eben in den Kämpfen beistehen zu können. Also das ist mein Tipp und ich denke, das ist der Tipp oder der Hinweis der Bibel. Sucht euch einen Partner, nicht bloß einen Ehepartner, für die noch keinen haben. Sucht euch einen Partner, wenn ihr eine neue Aufgabe, ein Projekt beginnt, wenn ihr auch ein Fürbittgebet für eine spezielle Sache beginnt. Sucht euch einen Partner, dass ihr zu zweit, mindestens zu zweit, diese Arbeit tun könnt. Aber auch wenn man zu zweit ist, wird man Drohungen und Kämpfen nicht aus dem Weg gehen können. Und darum nochmal die Frage, was können wir tun? Wie können wir uns schützen? Nun, die einzige Waffe, die Christus seinen Jüngern gibt, ist das Wort des Friedens. Das Wort des Friedens, welches die Jünger den Wölfen entgegenhalten sollen. Vers 5, wenn ihr in ein Haus kommt, sprecht zuerst, Friede sei diesem Hause. Und wenn dort ein Kind des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihm ruhen. Wenn aber nicht, so wird sich euer Friede wieder zu euch wenden. Also Friede sei diesem Haus, das war natürlich ein Gruß, Shalom. Aber wir merken, das ist hier mehr als nur ein Gruß oder ein frommer Wunsch. Sondern dieser Friede, den die Jünger diesem Haus geben oder zusprechen sollen, der ist Realität. Es ist der Friede Gottes, den die Jünger weitergeben können. Und wenn der Friede nicht angenommen wird, dann bekommen sie auch ihn wieder zurück. Also dieser Frieden ist ein Geschenk Gottes. Und ein Kind des Friedens, das ist eben ein Mensch, der diesen Frieden annimmt. Und die Jünger haben diesen Frieden bei sich, weil sie zu Gott gehören, weil sie in seinem Dienst stehen, weil sie Frieden mit Gott haben. Und das bedeutet für die Jünger dann auch, dass Gott sie bewahren wird. Christus sagt, ich sende euch wie Lämmer unter die Wölfe, und Christus sagt aber auch, ich bin der gute Hirte. Das heißt, Christus wird seine Jünger bewahren. Und das macht er dann deutlich, wie wichtig das ist und wie gut das ist. Die Jünger kommen wieder und staunen und sagen, hey, wir haben wirklich Macht von dir bekommen, wir konnten einiges reißen. Und sagt Jesus, ja, freut euch nicht darüber, sondern freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Also freut euch darüber, dass ihr zu Gott gehört. Und dass wir zu Gott gehören, dass Christus uns bewahrt, das heißt jetzt nicht, dass wir kein Leid erfahren werden. Das sehen wir ja an den 90.000 Märtyrern. Aber das heißt, dass wir von der Macht des Teufels nicht überwältigt werden. Jünger Jesu bleiben im Leben und im Sterben, ja selbst in den schlimmsten Verfolgungen und der Verführung, selbst wenn sie selber sündigen, sie bleiben Gottes Schafe. Das heißt, sie werden Gott auch in höchster Gefahr nicht absagen. Sie werden Gott nicht aufgeben. Warum? Weil Gott sie festhält. Und weil die Macht des Satans über diese Menschen gebrochen ist. Er kann sie nicht wieder zurückerlangen. Gut, jetzt habe ich viel von Verfolgung gesprochen. Wenn wir jetzt aber von uns ausgehen, dann sehen wir ja gut, es scheint so, als ob wir Christen in Europa, wir Christen in Deutschland nicht mehr von Wölfen umgeben sind. Nun, vielleicht nicht mehr in dieser Art und Weise, dass wir verfolgt werden, aber wir Christen hier in Europa, wir werden verführt. Wir werden nicht mehr durch andere Religionen oder Regierungen verfolgt, sondern wir werden durch unsere Sicherheit, durch unsere Bequemlichkeit, durch den Reichtum, an dem wir uns gewöhnt haben, verführt. Man könnte fast sagen, versklavt. Gerade wenn es um Missionen geht, gerade wenn es um unser Zeugnis geht, dann ist das meistens das größte Problem, was wir haben. Die Gefahr, der wir oft erliegen. Ja, dass wir einfach nicht zu Potte kommen, einfach nicht den Leuten mal was sagen, mal irgendwo hingehen, mal einladen, weil wir zu bequem sind, weil wir nicht hochkommen oder weil wir Angst haben, unsere schöne, gemütliche, sichere, stille Welt zu verlieren. Und ich denke, auch das ist ein Gebetsanliegen, dass uns der Herr da immer wieder rausreißt aus dieser falschen Sicherheit, aus dieser Bequemlichkeit. Trotz all dieser Gefahren in der Welt, sei es jetzt Verführung, sei es jetzt Verfolgung, Jesus sagt zu uns, ich sende euch genau in diese Welt. Und ich sende euch als Lämmer unter die Wölfe. Ihr sollt ein Licht sein in der dunklen Welt, ihr sollt Salz sein in der verdorbenen Welt. Und das heißt aber nicht, dass wir uns jetzt über die Wölfe erheben können. Dass wir jetzt was Besseres wären. Nein, die Wölfe sind gefangen in ihrer Sünde, sind gefangen in der Macht des Teufels. Und deshalb müssen wir uns nicht hinstellen und sagen, dass wir was Besseres sind, sondern deshalb müssen wir sie bemitleiden. Und deshalb müssen wir aus Liebe zu ihnen gehen. Aus Liebe und aus Mitleid, weil sie eben gefangen sind. Und das kann man vielleicht einfach sagen, aber aus Liebe zu denen gehen, die einen verlachen, die einen verfolgen, das ist unheimlich schwer. Und wieder ein Gebetsanliegen an uns, dass der Herr uns diese Liebe schenkt. Aber warum können wir vor allen Dingen auch diese Liebe haben? Nun ganz einfach, wir waren auch Wölfe. Und wir sind allein durch die Macht Gottes und durch seine Liebe befreit worden. Ja, Gott hat uns zu Schafen seiner Weide gemacht und nicht wir selbst. Christus hat den Teufel besiegt und nicht wir. Und genau dafür sollen wir dankbar sein. Und deshalb aus Liebe zu Gott und aus Liebe zu unserem Herrn Jesus Christus zu den Wölfen gehen. Also aus Liebe zu dem Nächsten und aus Liebe zu Gott. Und was ist eure Motivation, das Evangelium von Christus weiterzugeben? Was habt ihr so viel Gedanken, wenn ihr denkt, ja, ich könnte, ich müsste mal, jetzt sage ich mal was. Ja gut, ich bin Christ, ich muss es eben so machen. Oder der Pastor hat es jetzt wieder am Sonntag gesagt. Oder weil ich ein schlechtes Gewissen bekomme, wenn ich es nicht mache. Weil man vielleicht irgendwie unter Druck steht als Christ. Nun, wenn wir Zeugnis geben, egal ob durch unser Leben, durch unsere Worte, durch unsere Spenden, durch Gebete, egal was es ist, wir müssen es tun aufgrund unserer Liebe zu Christus und aufgrund unserer Liebe zum Nächsten. Ja, Christus soll nicht nur der Inhalt der Botschaft sein, die wir weitergeben, sondern Christus muss der Grund sein, die Basis, auf der wir stehen. Ich fasse es nochmal zusammen. In der Mission begegnen wir zwei großen Herausforderungen. Das ist der erste Punkt dieser Sendung der 70. Die erste ist, das ist die große Ernte. Und die zweite, das sind die gefährlichen Wölfe. Und wenn man diese Herausforderungen versteht, wenn man erkennt, worum es da wirklich geht, dann weiß man, warum Jesus seine Leute, seine Jünger, warum Jesus uns auffordert, für Mitarbeiter zu beten. Weil man Mitarbeiter Gottes eben nicht wird, weil das Jobangebot so gut ist. Im Gegenteil. Nein, ein Mitarbeiter Gottes, ein Arbeiter im Erntefeld, das wird man nur, wenn man vom Heiligen Geist angetrieben wird. Gott muss seine Mitarbeiter in die Ernte schicken. Theo Lehmann, der Evangelist aus Sachsen, der sagte dazu, bevor wir in die Hände spucken und an die Arbeit gehen, müssen wir die Hände falten und um Mitarbeiter flehen. Wir brauchen Mitarbeiter, die nicht unter falschem Erfolgsdruck stehen. Wir brauchen dafür Mitarbeiter, die Misserfolge durchstehen können, die mit Leid umgehen können und die bei all ihrem Tun, in aller Verfolgung, in aller Verführung an dieser Verheißung festhalten, die Ernte ist groß. Und daran wollen auch wir festhalten. Hier in unserer Gemeinde, in unserem Leben, in unserer Familie, da wo wir sind. An dieser Verheißung, die Ernte ist groß. Und auch an diesen Auftrag. Geht hin, denn die Ernte ist groß. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.